Das 43. Beispiel aus dem Hekigan Roku. Tosans weder Hitze noch Kälte. Ein Mönch sagte zu Tosan: Kälte und Hitze überfallen uns. Wie können wir ihnen ausweichen? Warum gehst du nicht dorthin, wo es keine Kälte und keine Hitze gibt? Der Mönch fragte: Wo ist dieser Ort, wo es weder Kälte noch Hitze gibt? Und Tosan antwortete: Wenn es kalt ist, dann friere so, dass es dich tötet. Wenn es heiß ist, dann schwitze so, dass es dich tötet. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Für mich ist das eines der wichtigsten Koan für das Leben im Alltag oder das Leben überhaupt. Wohin soll ich gehen, wenn mir kalt ist? Und er antwortet: Friere, bis es dich tötet. Und wo soll ich hingehen, wenn es mir heiß ist? Schwitze, bis es dich tötet. Also fordert er, sich auf jede Situation einlassen. Den Widerstand aufgeben gegen das, was mir unangenehm ist. Aber umgekehrt natürlich genauso, sich vollständig auf Situationen einlassen, die ich als angenehm, als schön, als lustvoll erlebe. Und nicht erst nach dem Sinn irgendeines Ereignisses suchen, nach dem Nutzen. Zum Beispiel gucken, ob ich Lust dazu habe oder nicht. Sich einlassen heißt erleben. Und das ist ja das, worum es im Zen eigentlich geht. Wenn ich mir vorstelle, so ein vollständig oder halb oder irgendwie erleuchteter Mensch, der macht nichts anderes. So wie der im 10. Ochsenbild beschrieben wird. Der macht nichts anderes. Der erlebt das, was gerade ist. Nichts sonst. Ich bin vor vielen Jahren darauf gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob aufgrund dieses Koan, dass ich, das Beispiel habe ich schon ein paar Mal erzählt, ich erzähle es ruhig nochmal, ja, das erlebt habe, dass ich bei meiner Arbeit in der Universität hier immer wieder in Sitzungen rumsaß, Gesprächen, die mich furchtbar genervt und gelangweilt haben. Mit Leuten zusammen, die sich da provoziert haben, die allen möglichen Blödsinn erzählt haben, die zu dem, was sie sagen wollten, irgendwelche langen Umwege genommen haben. Und ich musste aber sitzen bleiben. Dann habe ich zuerst versucht, wie ich das bei anderen schon auch gesehen habe, die haben sich dann Akten mitgenommen oder sowas, nicht schon vor sich hingelegt, und während der eine geredet hat und der, haben die halt da in ihren Akten geblättert. Nicht? Ob man das jetzt gut fand oder nicht, war egal. Also auch der Versuch, auszuweichen. Und dann bin ich dahinter gekommen, dass die einzige Art, wie ich das gut aushalten konnte, das war, ich höre genau zu. Egal, was jemand sagt, egal, wie blöd ich ihn eigentlich finde oder sie, ich höre genau zu. Und dann habe ich wirklich erlebt, wenn ich das durchgehalten habe, war am Anfang gar nicht leicht, aber mit der Zeit immer besser, wenn ich das durchgehalten habe, dann erschien mir eine einstündige solche Sitzung wie 20 Minuten. So ähnlich wie man das ja beim Sitzen erleben kann, wenn man gut konzentriert ist, geht das Zeitgefühl verloren, ne? Dann klingelt der Wecker oder womit du dann zu Hause oder hier die Enkin die Sitzung beendest und hast das Gefühl, das sind doch erst 10 Minuten gewesen, ne? Obwohl es 25 waren. Oder ein anderes Beispiel, einen Kranken betreuen. Ich habe ja miterleben müssen, dass eine 3-jährige Enkelin von mir gestorben ist. Und das war ein Prozess, das war hier in Bremen, der war ungefähr ein Jahr lang, ziemlich genau, ein ganzes Jahr lang ging das. Alle möglichen Rettungsversuche mit Operationen im Krankenhaus und allem Möglichen. Beide Eltern waren ja hier auch. Die ältere Schwester, die war damals, warte mal, jetzt ist sie 17, die war damals 8, 9 Jahre alt. Und die wohnten bei uns zu Hause. Mal mit dem Kind, mal war das Kind im Krankenhaus. Und ich war da natürlich voll drin. Und bei allem Wehtun, die das gemacht hat, auch bis natürlich, bis zum Tod, bis zur Trauerfeier und noch danach, habe ich dann irgendwann, gar nicht in der Zeit, sondern irgendwann später festgestellt, bei mir selber, für mich selber, mit der Tatsache, dass das Kind krank ist und dass das Kind, war ja irgendwann klar, auch aufs Sterben zugeht, habe ich nie gerechnet. Also ich habe nie so einen Gedanken gehabt, sowas darf doch nicht sein. Genauso das Leid der Eltern, nicht? Und anderer Verwandter, meiner Kinder auch, die da ja auch mit involviert waren, also meine Tochter, meine Enkel auch, die Älteren. Sowas darf doch nicht sein. Den Gedanke hatte ich nie. Wie gesagt, ich habe das während der Zeit gar nicht bemerkt, sondern erst hinterher ist mir das irgendwie klar geworden. Ja doch, ich habe da nie rumgejammert innerlich, dass sowas passiert. Das ist natürlich ein heftiges Ereignis, klar, aber es geht genauso darum, wenn wir hier heute Nachmittag sitzen und es soll da richtig warm werden, ne? Dann ist da unten Kaffeebetrieb. Ne? Dann ist die Tür auf und du hörst das Geplapper da, du hörst das Geschreie, meistens die etwas hochfrequenteren Stimmen, ne? So, und musst irgendwie klarkommen damit. Ja, wie kann ich trotzdem meine Konzentration behalten? Oder wieder Umgang mit den Schmerzen, ne, beim Sitzen. Mir ist anhand von Schmerzen klar geworden, dass der Schmerz eigentlich gar kein Leiden macht, sondern das Jammern. Ja? Das Leiden entsteht durch das nicht haben wollen, was da ist. Und irgendwann bin ich dahinter gekommen, wenn ich es wirklich schaffe, so konzentriert zu sein, anders ging damals das nicht, dass ich nur mit wirklich ganz großer Konzentration und Samadhi in einen Zustand kommen konnte, wo dieses innere Jammern aufgehört hat. Wo ich dann gemerkt habe, ach, so kann ich den Schmerz gut aushalten. Der war genauso da. Aber so konnte ich ihn gut aushalten. Und so ist ja auch meine Empfehlung immer, wenn es um Schmerzen geht, nicht? Der eine Weg ist, sich so zu konzentrieren, das kann man ja natürlich auch so zu konzentrieren, in tiefes Samadhi gehen oder so, dass der Schmerz, dass so das Bewusstsein des Schmerzes an den Rand irgendwie geht, ja, gar nicht mehr so massiv spürbar ist überhaupt. Ja. Das hält man aber nur eine gewisse Zeit durch. Der bessere Weg in den Schmerz ist, in den Schmerz hineinzugehen. Wirklich dem Unangenehmen sich vollständig, ich würde fast sagen, ergeben. Ja. Hineingucken, genau ins Knie hineingucken und so wie ein Arzt wissen wollen, wie fühlt er sich da an und wie fühlt er sich da an. Ja. Und jede Regung durch so kleine heimliche Bewegungen, Veränderung der Haltung oder sowas im Rücken, versucht man das ja immer, wenn der Schmerz im Rücken sitzt, durch eine veränderte Haltung dem etwas auszuweichen, möglichst zu unterlassen, weil das bringt ja doch nichts. Ne? So. Das Gleiche, und das ist ja das Schwierige, eigentlich noch Schwierigste, das Gleiche gilt für meine Gedanken und meine Gefühle. Ihr erinnert euch, was ich gestern sagte, was eigentlich Sazen ist. Nämlich alles zulassen. Alles zulassen und sich davon nicht einfangen lassen. Was machen wir stattdessen? Im Grunde egal, ob wir das mit Atemzüge zählen oder nur mit Atmen wollen oder nur hören wollen oder ich weiß nicht was, auf was mich konzentrieren. Im Grunde wollen wir die Gedanken loswerden. Wir wollen Ruhe im Kopf haben. Auch das kriegt man hin mit genügender Konzentrationsfähigkeit. Heute geht es mir wirklich so, dass ein ganz einfacher Entschluss, ach, jetzt will ich das nicht mehr, ja, und dann muss ich schon wach sein und muss schon auch achtsam sein, dann hört das Denken auf. Also im Gegensatz zu, ich sag mal, der Zeit, als ich erst 10, 15 Jahre gesessen bin, ist es wirklich so, dann bis 10 zu zählen oder 2, 3 mal bis 10 zu zählen, das mache ich immer noch häufig, dass kein Gedanke kommt. Das klappt inzwischen. Ne? Hört dann aber wieder auf, dann geht es aber wieder los. Ne? Im Kopf, je nachdem, wie ergriffen ich doch von irgendeinem Problem, irgendeinem Thema, irgendeiner Scham oder sonst irgendwas bin. Oder einer Gier, oder einem Hass. Das Gleiche gilt für schöne Gedanken, für angenehme Erinnerungen zum Beispiel oder angenehme Fantasien, ja, wo ich mir etwas verwirkliche, was noch erst eintreten soll oder solche Geschichten, ne? So schöne Erwartungen oder Freude auf etwas, was wahrscheinlich heute Nachmittag, nee, morgen Nachmittag, wenn ich nach Hause vielleicht komme, das Werder wieder gewinnt. Ne? Hoppala, bleib bloß da. Annehmen, was passiert. Auch solche Menschen annehmen, wie sie sind. Ob das jetzt ein Dealer ist da unten auf der Straße, nicht? Abends, wenn wir von abends nach dem Sitzen hier nach Hause gehen, nicht, wo dann meistens die Farbigen dann in den Häusereingängen stehen, nicht? Und allein oder zu zweit oder zu dritt, und man genau weiß, nicht? Die warten auf Kundschaft, die meisten jedenfalls. Oder so ein wie Trump oder Orban, bis hin zu einem Mörder. Vorgestern stand in der Zeitung, dass ein Vater seine Frau ermordet hat. Einer aus Syrien oder Afghanistan, weiß ich nicht mehr genau, erstochen hat und 4 kleine Kinder. Eins ist noch ein Säugling und die älteste ist so alt wie meine andere Enkelin, nämlich die ist bei ihr in der Schule, in der Klasse. 12. Das erinnere ich deswegen so deutlich, weil eben meine Enkelin an dem Tag, als das passiert ist, bei uns zu Hause war, nachmittags, und nicht mitgekriegt hat, wie der Lehrer versucht hat, den Kindern in der Klasse das so klar zu machen, nur die Frau ist gestorben. Ja? Aber weil das schon in der Zeitung war, wussten die das schon, dass das der Vater die ermordet hat. Da war natürlich ganz, ganz große Betroffenheit. Und mich beschäftigt da jetzt im Moment eher so der Gedanke, wie wird es diesem Mann gehen? Nicht? Der sitzt jetzt im Knast, in der Untersuchungshaft, die Frau ist tot, die Kinder sind in einem Kinderheim. Also auch Mitgefühl mit einem Mörder. Ich habe da keine Ahnung, unter welchen Umständen das passiert ist. Ja, ob das absichtsvoll war, ob das ein Versehen war, ob es ein Unfall war, das weiß ich nicht. Ja, auch Mitgefühl mit einem Mörder. Aber es ist so, wie es ist. Oder das Gleiche gilt für gegenüber Menschen, die wir als gute Menschen ansehen. Hilfreiche, gütige, vielleicht sogar weise Lehrer, Zen-Meister oder sowas. Ich habe mich immer dran gehalten, aber gar nicht gehalten, sondern ich habe nie eigentlich für einen von denen, sei es, dass es meine Lehrer waren, sei es von den Zen-Meistern, dass ich sie erlebt habe in Japan. Manche machten wirklich den Eindruck, als wären sie bewunderungswürdig, andere eher weniger, aber das liegt an meiner kritischen Haltung, weil ich die ja nun wirklich nicht wirklich erlebt oder kennengelernt habe, so richtig. Aber ich habe nie irgendjemanden bewundert oder verehrt. Das hat sich bei mir zumindest nie eingestellt. Ja? So. Einfach hinnehmen, so sind sie. Also sagt der hier in dem Koan mit der Hitze und Kälte, nicht gegen das eigene Erleben kämpfen. Sich immer wieder fragen, wenn ich mich selbst beobachte, mich selbst wahrnehme, was ist hier gerade eigentlich los in mir? Und wenn ich feststelle, ich bin tatsächlich im Moment so drauf, dass ich das, was ich erlebe, sei es jetzt Schmerz oder was Schönes oder was Ärgerliches oder mit so schlimmen Dingen konfrontiert werde, man muss ja nur in die Welt gucken, was gerade los ist, was ich in Zeitungen lesen kann, in Nachrichten, was alles Grausames passiert. Wenn ich feststelle, dass ich das, ich sag mal, gleichmütig mit annehmen kann, dass es so ist, das ist auch ein Aspekt von Leerheit. der Aspekt, würde ich sagen, nicht nur einer, sondern eigentlich ist es der Aspekt von Leerheit. Gleichmut ist nicht Gleichgültigkeit. Ich habe ja allemal die Möglichkeit, die Fähigkeit zur Weisheit der Unterscheidung, also ohne Bewertung wahrzunehmen, was bewirkt die Handlung, die Situation, was bewirkt so ein Mensch wie Trump oder ein Dealer oder ein Mörder, also was macht frei, offen, lebendig, glücklich und was eng, unglücklich und leiden. Das kann ich erkennen. Wichtig bei dieser ganzen Überlegung oder Erkenntnis ist, es geht nicht nur um Handlungen. Gerichte bewerten Handlungen, nur Handlungen. Im Buddhismus wissen wir, genauso wichtig oder eigentlich noch wichtiger sind Gedanken. Und zwar meine eigenen Gedanken, genauso wie die, die ich anderen in die Köpfe setze. In die Köpfe meiner Kinder, meiner Schüler, meiner Leser. Ich glaube, das wissen viele gar nicht. Nein, die meisten, oder andersrum gesagt, die wenigsten sind sich dessen wirklich bewusst, welche Verantwortung sie haben, was sie erzählen, was sie reden, was sie schreiben, Veröffentlichungen, Zeitungen zum Beispiel. Weil sie durch das, was sie anderen in den Kopf setzen, was ich in die Köpfe meiner Kinder setze, trägt zu ihrem Glück und ihrem Leiden bei. Völlig klar. Und es trägt natürlich auch dazu bei, dass es letztlich zu Handlungen führt bei den anderen, bei mir selber und bei den anderen. Deswegen wird bei uns so viel Wert auf die Sorgfalt gelegt meiner Gedanken. Wie gehe ich mit meinen Gedanken um, mit dem, was mir so in den Kopf kommt? Wie gehe ich mit meinen Meinungen, meinen Bewertungen, meinen Konzepten um? Enorm wichtig. Man sollte das Strafrecht eigentlich um Gedankenverbrechen erweitern. Dann könnte man Herrn Trump oder Herrn Höcke oder Gauland oder viele, viele andere sofort in den Knast kriegen. Wobei ich mit Gedankenverbrechen eben nicht nur meine, was sie selber denken, sondern was sie durch ihre Gedanken, die sie rausposaunen, nicht, Herr Trump über Twitter, was sie anrichten damit. Ja. Nicht, das hat man, weiß man ja inzwischen von Amerika jedenfalls, bei uns ist es vielleicht nicht so schlimm, nicht? Von Amerika, wie durch die Gedanken, die dieser Mann über Twitter in die Welt setzt, wie viel Gewalt er erzeugt hat, wie viel Gewaltpotenzial er freigesetzt hat dadurch, ja? Dass die vorher gezügelt war, die vorher kontrolliert war und von der es jetzt für viele erlaubt zu sein scheint, sie einfach rauszulassen, verbal oder tatsächlich in Handlungen. Ja. Dafür müsste der in den Knast, ist doch völlig klar. Ja. Es gibt so viele Menschen, viele, viele Menschen, denen das Leid anderer gleichgültig ist. Nicht? Anders kann man sich das gar nicht erklären, was Schleuser zum Beispiel in Nordafrika machen mit den Leuten, die sie auf Schiffe, auf Boote, auf Schlauchboote setzen und schon vorher völlig wissen, geplant haben sogar, wann denen der Sprit ausgeht. So. Oder viele andere. Man muss, wie schon gesagt, nur das Geschehen in der Welt anschauen. Und dann kam mir irgendwann mal der Gedanke, eigentlich muss man den Begriff Menschlichkeit umdefinieren. Menschlichkeit setzen wir immer gleich mit gütigen Menschen, mit jemandem, der sorgfältig mit anderen Menschen umgeht, der deren Würde bewahrt. Das verbinden wir mit dem Begriff Menschlichkeit. Aber wenn man guckt, wie Menschen sich verhalten, tatsächlich, ja, dann sieht es schon ganz anders aus. Eben, es gibt solche, denen ist das Leid anderer gleichgültig, und es gibt andere, die Mitgefühl haben, die sorgfältig sind, denen die Würde der anderen Menschen und auch der Tiere oder der Umwelt überhaupt wichtig ist. Was ich bei mir selber merke, mein Mitgefühl ist, ich würde mal fast sagen, ortsabhängig, entfernungsabhängig. Je näher mir jemand ist, räumlich oder durch Familienbande, also durch Bekanntheit, durch persönliche Bekanntheit, desto stärker ist mein Mitgefühl. Ja. Wie bei dem Mörder jetzt in der Neustadt, nicht? Der ist mir durch meine Enkelin, weil eben seine älteste Tochter bei ihr in der Klasse ist und meine Enkelin damit konfrontiert war oder ist, als sie bei uns zu Hause war auch, ist mir dieser Mann in die Nähe gekommen. Ja. Hätte ich das nur in der Zeitung gelesen und nichts damit sonst weiter zu tun gehabt, dann wäre das eine Nachricht gewesen, ach du Scheiße, hätte es bei mir gesagt, und dann weg. Ja. Und genauso ist es mit den vielen Toten, die im Mittelmeer ersaufen oder in dem Krieg im Jemen sterben, selbst die Kinder, ja, die dort umgebracht werden. Die sind weit weg. Ich habe mit denen nicht das gleiche Mitgefühl. Berührt mich nicht in der gleichen Weise, so entsetzlich ich das finde, aber es berührt mich nicht emotional in der gleichen Weise, wie wenn jemand stirbt oder leidet, den ich gut kenne. Also je entfernter, desto mehr Gleichgültigkeit. Es ist einfach so. Ich wüsste nicht, wie ich das ändern könnte oder sollte. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vor allem, ihr kennt ja vielleicht oder habt schon mal gelesen, es wurde ja vor einigen, gar nicht vielen Jahren, glaube 4, 5, 6, 7 Jahren, wurden ja die Spiegelneuronen entdeckt. Schon mal gehört? Ja, dass es also, ich sag mal, Schaltungen im Gehirn gibt, die etwas, was ich erlebe, in mir selber spiegeln, also nachvollziehen in mir selber und mir auf diese Art und Weise emotional zugänglich machen. Also wenn ich jemanden leiden sehe in einer bestimmten Situation, erzeugt das bei mir intern, wird das sozusagen wiederholt oder gespiegelt in mir, und dadurch wird es mir emotional zugänglich. Ja, dadurch kommt sozusagen dann Mitgefühl oder sowas zustande. Das ist sicherlich ein Effekt. Die sind möglicherweise bei den Menschen unterschiedlich ausgebildet. Vielleicht durch Erziehung, vielleicht auch angeboren, ich weiß es nicht. Aber es ist mit Sicherheit abhängig davon, in welchem Umfeld ich aufgewachsen bin und in welchem Umfeld ich lebe. Ich habe in meinem Buch dieses eine Beispiel in einer Fußnote, wo ich darüber mir Gedanken gemacht habe, wie ist das denn, wenn einer in einem Mafia-Clan aufwächst? Und dann in die Situation kommt, dass er aus einer weiß ich wie uralten Fehde heraus jemanden in einem anderen Clan ermorden muss. Dann will er das. Dann macht er das und hat nicht so viel schlechtes Gewissen dabei. Und wird ja zu Hause auch gefeiert. So. Hat nicht so viel schlechtes Gewissen. Und dann ist ja die Frage, finde ich, nicht nur akademisch, für mich, hat er sich jetzt durch diesen Mord schlechtes Karma eingehandelt oder nicht? Wobei schlechtes Karma ja bedeutet, hat das, was er getan hat, auf ihn selber, ich sag mal schlechte, also leidverursachende Wirkung oder nicht? Ich würde mal behaupten oder vermuten, hat es nicht. Für den ist das, was er da gemacht hat, völlig in Ordnung. Ja? Er hat eine alte Fehde bereinigt. Nee. Also insofern ist Karma, nein, nicht Karma, ist ja einerseits die Wirkung von Karma und das, was man als gute, heilsame Handlung sieht oder schädliche Handlung sieht, gibt es keinen absoluten Maßstab, sondern das ist relativ. Das ist relativ. Ja. Wir haben uns als Buddhisten, auch wenn wir uns vielleicht nicht so bezeichnen, wir haben uns für die Ethik des Buddhismus entschieden. Ja. Weil er auch mit seinen ethischen Ethikregeln eben dem, was wir so schon überhaupt schon irgendwie immer gut finden und eigentlich richtig finden, kulturell bedingt, wie gesagt, durch Erziehung oder so, gehe ich mir davon aus, haben uns für den Buddhismus entschieden. Also für die Sila, nicht töten, nicht stehlen, niemanden missbrauchen, wahrhaftig sein, den Geist nicht trüben. Die ersten fünf nehmen wir erstmal nur, weil die zweiten fünf sind in den verschiedenen Schulen etwas unterschiedlich, im Theravada und im Mahayana. Und das ist dann unser Maßstab, wenn wir uns damit beschäftigt haben, wenn uns das klar ist, mit dem wir das Handeln und Reden von anderen eben beurteilen, ob wir das für akzeptabel finden oder nicht. Als Buddhisten. Ein Herr Orban oder ein Herr Höcke oder Gauland oder Trump haben andere. Ganz klar, andere. Aber wir eben die. So, darauf komme ich dann morgen nochmal zurück.